Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal. Ich habe die Ehre, die ersten beiden Fragen von insgesamt vieren zu beantworten, was zu versuchen, so gut wie möglich. Und zwar, was ist Mobile Payment eigentlich und wer macht das? Dann wird Christoph Jakobs erklären, wie das geregelt ist. Und schließlich wird uns Herr Wolf erklären, was das eigentlich konkret heißt. Ich finde persönlich den Begriff Mobile Payment ein bisschen abstrakt und möchte mich dem nähern über einen noch abstrakteren Begriff, der aber gleichzeitig ein bisschen greifbarer ist, nämlich das Mobile Wallet. Mobile nicht im Sinne von mobil, weil mobil ist auch das Wallet, die Geldbörse, sondern mobile im Sinne von Smartphone. Und die Grundidee vom Mobile Wallet ist, vor 30 Jahren hatten wir alle nur das hier, eine Geldbörse. Jetzt haben wir nebenbei noch dieses hier, ein Smartphone, und irgendwann soll das Smartphone dieses Ding hier ersetzen. Und um das mal plastisch zu machen, könnte man einfach mal reingucken, was man da alles so ersetzen kann, wie zum Beispiel hier eine Guthabenkarte von meiner Hemdenreinigung, eine BVG-Karte, also öffentlicher Nahverkehr in Berlin, Gutscheine für die FAZ, meine Krankenkassenkarte, mein Führerschein, mein Ausweis und natürlich mein Geld, also Bargeld. Und meine Kreditkarte bzw. meine EC-Karte. Und da sind wir dann auch bei Mobile Payment im engeren Sinne. Man kann sich das auch so vorstellen. Also Mobile Payment ist die Zahlung, so wie wir es verstehen, wie wir es definieren wollen, die Zahlung unterwegs, insbesondere mit einem Smartphone. Und man kann das jetzt versuchen, noch ein bisschen besser zu verstehen, indem man es negativ abgrenzt mit einigen Dingen, die Mobile Payment nicht ist. Nämlich, es ist nicht die Zahlung über weitere Entfernung, also es ist nicht Remote Payment, wie zum Beispiel beim klassischen Online-Shopping, das man ja auch per Mobilfunk, also mit dem Smartphone betreiben kann. Das ist nicht Mobile Payment. Es ist auch nicht P2P Payment, also die Zahlung von zum Beispiel unter Freunden, Kollegen. Wenn ich mit meinem Kollegen Moritz essen gehe, passiert es regelmäßig, dass einer von uns sein Bargeld vergessen hat und wir uns danach über PayPal den Betrag rüberschicken. Also das ist auch nicht Mobile Payment. Es ist auch nicht, Mobile Banking ist ebenso wenig Mobile Payment. Also wenn ich Entschuldigung an alle anderen, ING, DiBa, Mobile Banking App benutze, dann hat das nichts mit Mobile Payment zu tun, sondern es ist eben Mobile Banking, sondern wir sprechen über Proximity Payments, also Bezahlungen aus der näheren, also aus der Nähe. Und gemeint sind insbesondere Bezahlungen von Dienstleistungen und Produkten, wenn ich unterwegs bin. Dafür gibt es insbesondere zwei Technologien, die eingesetzt werden. Einmal der QR-Code, hat sicher jeder schon mal gesehen und viele schon verwendet. Der Quick Response Code, ein einfaches Codierungsverfahren, mit dem man sehr schnell, deswegen Quick, kleine Informationen, also wenig Informationen übertragen kann und die dann zum Beispiel zur Auslösung von Zahlungen verwendet werden können. Und eine neue Technologie, die sogenannte Near Field Communication, NFC abgekürzt, bekannt seit Apple standardmäßig in seinen iPhones verbaut, seit dem iPhone 6. Near Field Communication deshalb, weil es nur über sehr kurze Distanzen funktioniert. Also man spricht über einstellige Zentimeterbereiche und das ist gerade auch das Innovative. Also anders als beispielsweise Bluetooth, das über mehrere Meter funktioniert, funktioniert NFC nur über ganz kurze Distanzen und ist deshalb auch besonders sicher, weil von außen nicht so leicht darauf zugegriffen werden kann. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Also im Moment sind verbreitet noch sogenannte NFC-Sticker. Das heißt, man klebt sich tatsächlich irgendetwas, also ein Sticker auf das Smartphone drauf. Das ist noch nicht so der Weisheit letzter Schluss. Moderner sind NFC-SIM-Karten, also SIM-Karten, die bereits NFC-fähig sind und die ein sogenanntes Secure Element enthalten, in dem beispielsweise Kreditkartendaten gespeichert werden können. Wer macht sowas? Also die kurze Antwort darauf, noch vor einem Jahr war sehr viele. Inzwischen vielleicht ein bisschen weniger. PwC hat eine Studie dazu im Jahr 2014 produziert, die noch von 80 Mobile Payment Anbietern im weiteren Sinne ausging und dann 13 davon näher untersucht hat und als zukunftsträchtig betrachtet hat. Es ist ein junger Markt mit starken Schwankungen. Es gab schon einige, die wieder aufgeben mussten, andere, die hinzugekommen sind. Und dass das Ganze Erfolg haben wird, ist noch nicht wirklich ausgemacht, was unter anderem auch daran liegt, dass die Deutschen sehr skeptisch sind. Nämlich 88% der Deutschen fürchten Datenmissbrauch und Hackerangriffe bei Mobile Payments, laut einer PwC-Studie aus dem Juni dieses Jahres. Und Im Vergleich dazu nur in den USA, in UK sind die Werte ungefähr bei 60%, was auch eine gewisse Skepsis andeutet, aber sie ist eben nicht ganz so groß. Das heißt, der Mehrwert, das hat auch PwC in der Studie vor einem Jahr festgestellt, der Mehrwert, den die Anbieter präsentieren müssen, muss so groß sein, dass diese 88% sagen, entweder, ja, meine Güte, dann mache ich es halt trotzdem, oder man überzeugt sie sogar, dass ihre Daten sicher sind. Und wer ist das, der das machen muss? Also welche Unternehmen sind aktiv? Es wird vielleicht nicht überraschen. Visa, Mastercard sind bei sehr, sehr vielen Mobile Payment Anbietern dabei. Die werden immer noch gebraucht, weil sie den Zahlungsvorgang sichern und letztlich auch betreiben. Eine Alternative ist so dann Twitter-Stellung, einen PayPal ein. Die sind einerseits selbst Mobile Payment Anbieter bereits. Also wie ich vorhin schilderte, Peer-to-Peer Payments. Ich kann Freunden damit schon Geld schicken. Es gibt auch einzelne Geschäfte, gerade in Berlin, in denen man direkt mit der PayPal-App bezahlen kann. Aber PayPal dient auch als Zahlungsinstrument oder als Zahlungssicherung für andere Mobile Payment Anbieter, für andere Apps. In wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft werden diese drei Spiele auch auf den deutschen Markt kommen. Im amerikanischen sind sie schon aktiv. Warum noch nicht? Da gibt es wohl viele Gründe. Einer scheint wohl zu sein, dass die Kreditkartendurchdringung gerade in Deutschland relativ gering ist. Also nur, ich glaube, etwa ein Drittel der Deutschen hat Kreditkarten und alle drei Unternehmen sind angebunden an Kreditkarteninstitute. Und dann gibt es aber auch ganz viele kleinere, jüngere Spieler, die in Deutschland aktiv sind, wie zum Beispiel Yapital, hinter denen der Konzern Otto steht, und Cash. Beide basieren auf dem QR-Code-System, also mit beiden, mit Yapital bereits weiter, also flächendeckender, Cash robbt sich daran. Mit beiden Apps oder mit beiden Software kann man Rechnungen bezahlen, zum Beispiel auf denen QR-Codes abgegeben, also physische Papierrechnungen, auf denen QR-Code drauf ist. Man kann bei bestimmten Geschäften bereits damit bezahlen, dann wird dann in dem EC-Kartenlesegerät, statt dass man die EC-Karte reinsteckt, wird ein kleiner QR-Code angezeigt und man kann über die App bezahlen. Ein bisschen anders, nämlich schon mit NFC funktioniert das Unternehmen Cash Cloud. NFC aber noch nicht in Form einer SIM-Karte, sondern als Sticker, den man hinten drauf macht. Und völlig anders funktioniert Barzahlen. Die haben ein komplett anderes Konzept, was gar nicht vielleicht so viel mit Mobile Payment zu tun hat. Die bieten an, dass man im Internet bei bestimmten Unternehmen Waren, Dienstleistungen bestellt, dann bar vor Ort bezahlt, also zum Beispiel beim Drogeriemarkt um die Ecke, und dann werden die Waren geliefert, also für die ganz besonders datenschutzsensiblen. Scheint wohl ziemlich gut zu laufen, wie ich mich vor kurzem belehren lassen musste. Ich fand das Geschäftsmodell ein bisschen komisch, aber ja, andere nicht. Es wurde auch schon im Europäischen Strukturfonds gefördert und so. Ja. Scheint zu funktionieren. Irgendjemand glaubt dran, oder viele glauben dran. Eine Initiative der großen Mobilfunkanbieter ist zahleinfachmobil.de, hier speziell in Berlin. Also alle Mobilfunkanbieter, die großen, O2, E-Plus und so weiter, haben alle bereits Mobile Wallet Apps auf ihren Handys. Also alle bieten bereits an, dass man mit dem Handy bezahlen kann. Aber natürlich nicht in allen Geschäften, in denen man möchte, sondern nur in ausgewählten Geschäften. Und diese Initiative in Berlin sorgt dafür, dass zumindest 850 Geschäfte in Berlin empfänglich sind für solche Zahlungsweisen. Die drei von vielen haben bereits NFC-SIM-Karten, also man braucht da nicht mehr einen zusätzlichen Sticker oder so, man kann tatsächlich sein Smartphone auf das Terminal legen und bezahlen damit. Ein viertes, ungenanntes, hat das noch nicht hinbekommen, ist noch auf dem Stickerverfahren hängen geblieben. Dann gibt es Einzelhändler, die bereits eigene Apps haben, mit denen man bezahlen kann. Und auch Logistikunternehmen wie die Deutsche Bahn oder auch der Anbieter MyTaxi. Bei MyTaxi kann man inzwischen nicht nur Taxis bestellen, sondern sogar bezahlen mit derselben App. Und schließlich gibt es, wir wollen es jetzt mal Infrastrukturunternehmen nennen, die auch Infrastruktur, also auch andere Dienstleistungen anbieten, aber insbesondere den Weg bereiten dafür, dass all die anderen Spieler, die hier genannt waren, eine echte Chance haben auf dem Markt. PwC hat vor einem Jahr in seiner Studie geschrieben, wenn all diese Anbieter nur bei Mobile Payment stehen bleiben, und deswegen habe ich auch mit einem Mobile Wallet angefangen, dann werden sie keine Chance haben gegen die etablierten Zahlungsmethoden. Also der echte Mehrwert würde wohl nur kommen, oder dass es wirklich Verbreitung findet, wenn die Mobile Payment Anbieter sich zu einem echten Ersatz der Geldbörse entwickeln oder solche Mehrwerte liefern, die eine Geldbörse noch nicht liefern kann, und dadurch attraktiv werden. Je anspruchsvoller natürlich das Geschäftsmodell, desto höher der Regulierungsgrad, desto viel mehr Vorschriften muss man einhalten. Dazu wird Christoph Jakobs gleich etwas erzählen. Und vorher möchte ich aber noch mal ganz kurz so die juristische Grundkonstellation darstellen, in der wir uns bewegen und in der sich der Kunde einerseits, seine Bank und der Händler und dann gleich der Mobile Payment Anbieter bewegt. Das hier ist so ein ganz klassisches Modell der sogenannten Anweisungsfälle. Wenn man zum Beispiel mit einer EC-Karte beim Händler bezahlt, dann werden unter dem Händler und dem Kunden Werte ausgetauscht. Deswegen heißt das da unten Valuta-Verhältnis. Es wird von der Bank an den Händler Geld bezahlt, deswegen heißt es Vollzugsverhältnis. Und diese Zahlung ist gedeckt durch das Vertragsverhältnis, was der Kunde mit der Bank führt. Wenn jetzt ein Mobile Payment Anbieter dazukommt, dann hängt es stark davon ab, wie er sein Geschäftsmodell konzipiert, wie er in diese Vertragsbeziehung eingebunden wird. Es gibt zum Beispiel den Mobile Payment Anbieter A, beispielsweise Cashcloud, ist ein relativ passiver Anbieter. Die kooperieren mit einer Bank. Die Bank schließt einen Vertrag ab mit dem Kunden und der Mobile Payment Anbieter greift eigentlich in die Vertragsbeziehung, so wie sie im gewöhnlichen Anweisungsfallmodell sich darstellen, gar nicht großartig ein. Entsprechend kann man sich vorstellen, sind die Regulierungsbedingungen für den Mobile Payment Anbieter A relativ gering. Während ein Mobile-Payment-Anbieter B, zum Beispiel Yapital oder Cash, die sogenanntes E-Geld anbieten, also eigenes Guthaben zur Verfügung. Also man kann bei Yapital kann man über seine Bank Geld einzahlen in die App und dann steht da ein Guthaben. Mit dem Guthaben kann man tatsächlich bezahlen. Ein solcher Anbieter, der also direkt mit dem Händler, also mehr oder weniger direkt, das geht natürlich, das ist alles vereinfacht, das ist tatsächlich noch sehr viel komplexer, aber im Prinzip, man versteht, dass der Mobile-Payment-Anbieter B möglicherweise in deutlich höherer, größerer Regulierung ausgesetzt ist als der Mobile Payment Anbieter A. Und was das für Voraussetzungen sind, die das betroffene Unternehmen je nach Gestaltung, deswegen haben wir ja auch von Spielräumen gesprochen, also je nach Gestaltung sich ausgesetzt sieht, also diesen rechtlichen Rahmen wird jetzt Christoph Jacobs näher erläutern.
Ja, danke Bijan. Also eben klang es ja schon an, die rechtlichen Rahmenbedingungen oder die Vertragsbeziehungen, was den Zahlungsvorgang angeht, die ändern sich gar nicht. Es kommt jetzt aber noch durchs Mobile Payment ein ganzer Rattenschwanz an rechtlichen Vorgaben quasi hinzu, die je nach Ausgestaltung und je nach Geschäftsmodell unterschiedlich sein können. Ich habe mal jetzt versucht, die Perspektive für Zwecke der rechtlichen Darstellung eines potenziellen Mobile-Payment-Anbieters einzunehmen, der jetzt am Markt aktiv sein will und der sich fragt, was muss ich tun und was droht mir, wenn ich das nicht richtig tue. Und werde vor allem mal versuchen, den Rahmen aufzufächern, ohne jetzt auf jede Streitfrage im Detail einzugehen. Das würde jetzt ziemlich lange dauern, aber das können wir vielleicht in der Diskussion danach auch nochmal vertiefen. Von den rechtlichen Gebieten, die da unter anderem umfasst sind, ist das Aufsichtsrecht, jetzt verstanden als Bankaufsichtsrecht, betroffen. Das Zivilrecht, vor allem das Vertrags- und vor allem dann aus Nutzersicht dann wiederum auch das Haftungsrecht und das Datenschutzrecht. Denn vor allem die Daten aus dem Zahlungsverkehr sind ja das, was spannend sind. Die Anbieter sind natürlich auch interessiert an die Gebühren, die sie vereinnahmen können, aber die Daten, gerade aus dem Zahlungsverkehr, sind einfach wahnsinnig spannend. Und an deren Auswertung sind die Unternehmen eben auch interessiert. Und ich glaube, wir alle wissen, dass gerade Zahlungsverkehrsdaten einfach wahnsinnig persönlichkeitssensibel sind und auch wahnsinnig aussagekräftig. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Also jeder, der in der Bank arbeitet, weiß seit Jahrzehnten, dass man mehr über den Betreff bei einer Überweisung durch eine Zusammenschau wahrscheinlich erfährt über die Leute, als der eigene Ehepartner manchmal weiß. Also das ist einfach wahnsinnig interessant, die Zahlungsverkehrsdaten. Ich will anfangen mit dem Aufsichtsrecht, und das wird vor allem jetzt ein Ritt im Sinne vor allem eines Galopps durchs Aufsichtsrecht, und da anfangen mal doch mit dem Hintergrund erstmal, der das ganze Aufsichtsrecht in diesem Bereich überwölbt. Da ist ganz zentral die sogenannte Zahlungsdienste-Richtlinie oder PSD1, liest man häufig, Payment Service Directive 1 aus dem Jahr 2007. Die brachte uns SEPA, den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, das kennt jeder, auch der nicht in der Bank arbeitet, jedenfalls durch die langen IBAN-Nummern, die uns alle quälen und die auch allen, die in der Bank arbeiten, ja viel Ärger gemacht haben, vor allem für unseren Kontext spannend, ist aber, dass die PSD1 die Zahlungsverkehrsmärkte für Nichtbanken geöffnet hat. Das ist jetzt ein schönes Beispiel und eigentlich auch das Einzige, was mir einfällt, wo Aufsichtsrecht mal Freund von Startup und von Fintech vor allem war und Ermöglicher und nicht immer nur Hemmschuh, wie es ja oft wahrgenommen wird, weil dadurch im Grunde Nicht-Banken überhaupt erstmal auf diesem Markt auch aktiv werden konnten. Das ist in Deutschland im Jahr 2009 umgesetzt worden, zivilrechtlich im BGB und aufsichtsrechtlich im ZAG, im Zahlungsdienste-Aufsichtsgesetz. Vertragsrecht im BGB, ich habe es vorhin schon mal genannt. Das ist ein ganz schönes Monstrum, zumal wenn man jetzt nicht aus dem Bankrechtsbereich kommt und nicht gewohnt ist, dass irgendwie ein Paragraph 1 KWG schon so viele Unterabsätze hat, wie das Grundgesetz vielleicht insgesamt hat. Das sind die 675c fortfolgende und ich habe heute mal geguckt bis Z, also das gesamte Alphabet wurde ausgereizt im Rahmen des 675. Da sind Haftungsregelungen drin, vertragliche Vorgaben, auf die ich kurz auch eingehen will. Wir sind jetzt aber erstmal beim Aufsichtsrecht. Da ist für die Frage, die ich mir stellen muss als Anbieter, brauche ich eine BaFin-Erlaubnis, ganz maßgeblich eben erstmal einen Blick ins Zahlungsdienste-Aufsichtsgesetz. Wenn ich dann, dazu gleich mehr, dazu komme, ja, ich brauche eine Erlaubnis und vor allem, welche Erlaubnis brauche ich, da gibt es auch verschiedene, habe ich dann auch von den rechtlichen Vorgaben, die jetzt nicht Normen im engeren Sinne sind oder im juristischen Sinne, aber auf jeden Fall auch zu beachten, die gelebte und die quasi selbstverpflichtete Praxis der Finanzaufsicht, der BaFin, vor allem die Mindestanforderungen an das Risikomanagement, die EMMA-Risk, dazu auch gleich mehr. Wir haben es auch schon heute mal angesprochen, sehr spannend und sehr relevant, vor allem ist der sogenannte europäische Pass, der unter anderem im ZAG in den 25-26 geregelt ist, den gibt es auch in anderen Kontexten. Unser Co-Referent von P11 kann vielleicht auch noch was dazu sagen. P11 nutzt auch den europäischen Pass, iSettle zum Beispiel aus Schweden heraus, P11 aus England. Kurz gesagt sagt der europäische Pass, wenn ich in einem anderen EU-Mitgliedstaat reguliert bin und vor allem eine Zulassung habe, dann jedenfalls kann ich auch, wenn ich das dann gegenüber der nationalen Aufsicht in einem anderen Land anzeige, auch dort rechtskonform tätig zu sein, ohne dort eine Erlaubnis nochmal beantragen zu müssen. Das heißt nicht, dass man jetzt, wenn man zum Beispiel in England zugelassen ist oder in Schweden, gar nichts mit der BaFin zu tun hat. Man hat dann trotzdem gewisse Berichtspflichten, wenn sich der Geschäftsführer ändert oder andere Dinge, müssen trotzdem berichtet werden. Also man ist nicht gänzlich unreguliert von der BaFin, hat aber jedenfalls nicht das Erlaubnisverfahren. Zum Aufsichtshopping oder Aufsichtstourismus komme ich auch gleich nochmal. Nur kurz, eine weitere regulatorische Vorgabe findet sich auch im Geldwäschegesetz mit den unterschiedlichen Praxen ans Identifizierungsverfahren. Auch wenn die rechtlichen Vorgaben da relativ ähnlich sind, ist dann doch die Frage, wie kann ich jemanden identifizieren in den unterschiedlichen europäischen Ländern, eben unterschiedlich streng, einfach per Video. Das ist für Zahlungsinstitute im Sinne des ZAG, wer das ist, dazu auch gleich. Deswegen relevant, weil sie nach § 2 im Geldwäschegesetz Verpflichtete sind und dort ausdrücklich genannt sind. Also es gelten die auch erfüllbaren, aber eben doch manchmal vielleicht hinderlichen Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz, Identifizierung und was alles da dran hängt. Ich will schon mal jetzt kurz erwähnen oder den Ausblick nur mal andeuten auf die Zahlungsdienste-Richtlinie 2, PSD 2, die so jetzt in den letzten Zügen ist. Da können vielleicht einige der Anwesenden auch noch mal mehr sagen, wann das jetzt wirklich kommt. Gegen Ende des Jahres müsste es eigentlich durch sein, bis es dann wirklich in Kraft ist, im Jahr 2017 wahrscheinlich. Da hat versucht, Brüssel zu adressieren, vor allem das Problem des Aufsichtsshoppings. Die Zahlungsdienste-Richtlinie 1 sah an sich eine Vollharmonisierung vor. Das heißt, dass weder geringer noch stärker, Stichwort Goldplating, eigentlich hätte umgesetzt werden dürfen. Und eigentlich gilt in Europa ein gleicher Rechtsrahmen für alle. Das Problem ist, dass die Zahlungsdienste-Richtlinie sehr, sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe beinhaltet und insofern das ein Einfallstor ist für eine ganz heterogene Auslegungspraxis der Aufsichtsbehörden. So. Das ist einer der Gründe, warum es dieses Aufsichtshopping gab, sodass ich mir denn tatsächlich, und da spielt der europäische Pass wieder rein, die unternehmensfreundlichste Aufsichtsbehörde mir suche, da eine Erlaubnis bekomme oder vielleicht auch keine, brauche, was wir vorhin diskutiert haben, und dann in anderen europäischen Mitgliedstaaten rechtskonform und reguliert eben auch auftreten kann. Im Rahmen der PSD2 soll versucht werden, unbestimmte Rechtsbegriffe klarer zu formulieren. Ob das wirklich geht, fragt sich wahrscheinlich jeder Jurist. Das ist ein weiterer Punkt, warum es eine so heterogene Auslegungspraxis gab, es sollen Ausnahmetatbestände gestrichen werden. Der Anwendungsbereich der PSD soll erweitert werden, sodass einfach mehr reguliert ist und sich weniger wahrscheinlich die Frage stellt, die wir jetzt vorhin auch schon hatten, fällt überhaupt was drunter, was ist es, wenn es nicht drunter fällt, gilt dann überhaupt der europäische Pass? Das sind alles so die Ziele zumindest. Jetzt zu den inhaltlichen Änderungen komme ich vielleicht später nochmal zu, weil wir jetzt auch gleich erst mal reingehen müssen in die Begrifflichkeiten. Also ob das wirklich so funktioniert, wird man sehen mit der PSD 2. Aber der Hintergrund ist jedenfalls auch die Verhinderung dieses ja auch ein bisschen unbefriedigenden Rechtsrahmens, der so unterschiedlich ausgelegt wird. Es gibt auch bislang kaum Rechtsprechung dazu. Das klärt ja auch oder trägt häufig zur Klärung bei. Das ist, obwohl es ja nicht ganz neu ist, eben auch noch weitgehend etwas, wo man zumindest keine Orientierung durch die Gerichte bekommen hat. So, jetzt sind wir im ZAG. Ich muss mich fragen, als Anbieter oder als Player, neudeutsch, bin ich ein Zahlungsinstitut, dann brauche ich eine Erlaubnis. Das bin ich jedenfalls dann, wenn ich ein sogenanntes digitalisiertes Zahlungsgeschäft anbiete oder Finanztransfergeschäfte. Wenn das so ist, wenn ich als Zahlungsinstitut im Sinne jetzt der hier genannten Vorschrift agiere, dann brauche ich ein Anfangskapital von 20.000 Euro. Die Erlaubnis ist in § 8 ZAG geregelt. Alternativ kann es sein, das ist bei Ersettel zum Beispiel so, dass ich ein E-Geld-Institut im Sinne der E-Geld-Richtlinie bin. Das ist also immer dann der Fall, wir haben es so im Marktüberblick bei Bijan schon mal gesehen, wenn sogenanntes E-Geld, also wenn ein eigenes alternatives Zahlungsmittel akzeptiert wird oder benutzt wird, dann gelten höhere Anforderungen. Jedenfalls brauche ich mehr Anfangskapital, nämlich 350.000 Euro. Das ist alles jetzt immer noch viel weniger, als ich für eine Bankerlaubnis bräuchte, wo ich je nachdem 730.000 Euro oder 5 Millionen Euro brauche. Also das sind alles natürlich erstmal strenge Vorgaben, das ist ein Korsett, aber das ist deutlich niedriger als die Bankerlaubnis und insofern hat die PSD eben doch auch den Marktzutritt überhaupt erstmal ermöglicht mit etwas billigeren Voraussetzungen. Ich muss trotzdem diverse andere Vorgaben erfüllen, dazu gleich. Ganz wichtig ist aber bei der Frage, bin ich vom ZAG geregelt oder nicht, erstmal die Frage, falle ich unter eine dieser oben genannten beiden Definitionen oder bin ich ein E-Geld-Institut? Da fallen viele der Geschäftsmodelle, die wir vorhin gesehen haben, schon mal nicht drunter. Dann gibt es einen ganz großen Ausnahmenkatalog, der auch nicht so leicht zu bestimmen ist, der aber sehr relevant ist, weil vieles nämlich dann doch wieder rausfällt. Eins zurück nochmal. Da ist vielleicht der relevanteste Ausnahmetatbestand der, wenn ich einen Zahlungsdienst anbiete und selber aber auch das, was gekauft wird, liefere. Klingeltöne, Apps, Computerspiele. Wenn ich also quasi nicht nur Zahlungsdiensteanbieter bin, sondern wenn ich gleichzeitig dann auch eine Ware und sei es virtuell liefere. Dann, sagt der Gesetzgeber, soll man doch nicht darunter fallen, weil der Schwerpunkt eigentlich doch in dem Erwerb dieses Gutes ist. Das ist so ein Fall, das ist § 1 Absatz 10 Nummer 11 ZAG. Insgesamt ist es, glaube ich, ein Katalog von 14 Ausnahmen, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, in die sich es auf jeden Fall lohnt reinzugucken oder die man seinem Anwalt sagen sollte, dass er reingucken soll, wenn ich überlege, fange ich an auf dem Markt. Wenn man ohne Erlaubnis tätig ist, ist das Schlimmste, was einem passieren kann, vielleicht 3 Jahre Freiheitsstrafe, natürlich auch nochmal andere Sanktionen, also Geldbußen, aber das Maximum ist eine 3-jährige Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Was aber, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, vielleicht auch doch nochmal spannender ist, sind die findigen Anwälte und die Mitbewerber, die sie ködern und die einen dann abmahnen, was sich hier hinter diesem Beschluss verbirgt, ist der Fall Lieferheld.de, von dem wahrscheinlich seinerzeit alle gelesen haben. Vielleicht ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil er bislang auch vereinzelt geblieben ist. In dem wurde aber ganz klar gesagt, § 8 ZAG, die Erlaubniserfordernis nach § 8 ZAG, ist eine marktverhaltensregelnde Vorschrift im Sinne des 4 Nummer 11 UWG. Das heißt, man kann abmahnen, wenn man Wettbewerber ist oder wenn man Mitbewerber ist. Das ist wiederum die private Aufsicht, die wehtut, die uns auch ernährt und die vielleicht schneller oder effektiver manchmal ist als jetzt Strafverfolgungsbehörden oder die BaFin. Zivilrecht, das will ich jetzt doch nur mal anreißen und zwar vor allem unter dem Gesichtspunkt Haftung. Es gibt auch sehr viele vertragliche Regelungen im BGB, in diesem, wie gesagt, C bis Z immerhin, fortfolgende BGB. Die Haftung des Zahlungsdienstleisters, das ist eigentlich erstmal ganz einfach. Und zwar reden wir immer von einer Haftung in dem Fall, wo ein Zahlungsvorgang nicht autorisiert ist. Grundsätzlich haftet der Zahlungsdienstleister voll. Das heißt, er kann von seinem Kunden einfach das Geld nicht verlangen, beziehungsweise der kann es zurückverlangen. Das ist noch recht einfach. Aber immer dann, jetzt die Sicht des Zahlungsdienstnutzers mal ausnahmsweise eingenommen, die Frage, wann haftet der? Der haftet nämlich immer dann, wenn das Zahlungsinstrument, und das ist vielleicht die NFC-taugliche Karte mit einem Chip ausgestattet, oder auch einfach viel häufiger das iPhone und vielleicht auch verlustanfälliger, immer wenn die verloren geht, gestohlen wird oder sonst abhanden kommt, dann haftet auch der Zahlungsdienstnutzer selber bis zu einem Betrag von 150 Euro. Im Gesetz steht nichts von Fahrlässigkeit, also eigentlich haftet er in jedem Fall, egal ob er nachweisen kann, dass er sorgfältig gehandelt hat oder nicht. Das ist umstritten. Es wird wohl doch überwiegend gefordert, dass der Verbraucher, der Endnutzer mindestens fahrlässig gehandelt haben muss. Hat er grob fahrlässig gehandelt oder vorsätzlich, also nicht im Sinne unbedingt von Betrug, aber doch einfach so fahrlässig oder so bewusst den Diebstahl ermöglicht. Mir ist nicht so ganz klar, was da mit Vorsatz, was da eigentlich drunter fallen soll, haftet er unbegrenzt. In der PSD 2 soll auch, um die Akzeptanz am Markt zu erhöhen, die Haftung des Zahlers im Sinne von die Haftung des Endverbrauchers auf 50 Euro gesenkt werden. Ob das jetzt so einen großen Unterschied machen wird, das wird man sehen. Aber das Kundenvertrauen und damit natürlich die Akzeptanz soll damit unter anderem erhöht werden. Und durch die PSD 2 Mobile Payment eigentlich einerseits gefördert werden, andererseits, was wir vorhin so ein bisschen gesehen haben, werden die Vorgaben teilweise doch auch wieder strenger, der Anwendungsbereich größer, die Regulierungstiefe nimmt auch zu, sodass man sehen wird, was bringt die jetzt wirklich für den Markt. Wahrscheinlich wird es aus verschiedenen Gründen, was Bijan auch schon angedeutet hat, einfach eine ganz starke Konsolidierung geben und immer weniger Anbieter, gerade durch die Marktmacht von Apple auch. Was ich jetzt auch doch nochmal anreißen will, ist das Datenschutzrecht. Da haben wir als ganz maßgebliches Gesetz erstmal das BDSG. Ich habe es vorhin schon erwähnt, durch die hohe persönlichkeitsrechtliche Relevanz der Daten, gerade der Finanzdaten, gelten da einfach sehr, sehr hohe Anforderungen an die Auswertung der Kundendaten, zumindest immer dann, wenn ich einen Personenbezug auch habe und den nicht rein anonym auswerte. Das darf ich nur mit einer Einwilligung, grundsätzlich jedenfalls. Wir haben noch zumindest immer dann, und das ist natürlich immer häufiger der Fall, wenn wir mit Apps zu tun haben, auch noch das Telemediengesetz zu beachten. Wohl nicht, das wurde mal diskutiert, ist aber eigentlich durch die auch datenschutzrechtlichen Vorgaben nach dem Telekommunikationsgesetz, weil auch bei der Nutzung eines Smartphones im Vordergrund für Zwecke des Mobile Payments eben die Zahlung steht und nicht die Tatsache, dass ich jetzt ein Telekommunikationsdevice nutze. Das ist also eigentlich durch. Dann gab es auch schon eine ganze Weile her vom Düsseldorfer Kreis. Der Düsseldorfer Kreis sind alle, der ist der Zusammenschluss und auch die eine Stimme aller Datenschutzaufsichtsbehörden. Jedes Bundesland hat seine eigene oberste Datenschutzaufsicht und die bringen immer wieder mal Verlautbarungen raus, so ein bisschen wie die BaFin, die eine ganz starke Rechtssicherheit auch verschaffen sollen, an dem man sich orientieren kann. Die haben in dieser Zeit schon 2012 zu NFC ganz speziell im Kontext Mobile Payment einiges gesagt, dass nicht so sehr datenschutzrechtlich im engeren Sinne Themen adressiert, sondern vor allem Themen wie Datensicherheit. Das war eine Zeit, da gab es irgendeinen Fernsehbeitrag, der mal nahegelegt hat oder behauptet hat, wenn ich mit einer NFC-tauglichen Kreditkarte rumlaufe, können meine Daten im Vorbeigehen von Gaunern ausgelesen werden. Jeder solle doch bitte jetzt Alufolien um seine Kreditkarten machen. Das ist erstens technisch Quatsch. Hat aber dazu geführt, dass der Düsseldorfer Kreis vor allem diesen Bereich adressiert hat und gesagt hat, bei allem, was NFC angeht im Bereich Mobile Payment, müssen einfach ganz hohe Sicherheitsstandards erfüllt werden, die Missbrauch verhindern. Er hat dann auch, ich weiß gar nicht, ob das jemals irgendwie umgesetzt wurde, so eine Art An-Aus-Knopf gefordert, dass man die NFC-Funktionalität auf seiner Kreditkarte an- und ausschalten kann. In dem Moment, wo jemand verdächtig reinschauen da vorbeiläuft, kann man es also schnell ausschalten, damit es nicht ausgelesen wird. Das ist so ein bisschen veraltet. Da kommt vielleicht auch noch Neueres. Eine ganz wichtige Norm oder eine weitere wichtige Norm im BDSG ist noch der Paragraph 6 BDSG, der sagt, immer dann, wenn ich mobile Geräte habe, auf denen personenbezogene Daten drauf sind oder mit denen ich personenbezogene Daten wiederum aktivieren kann, jetzt mal ganz einfach gesagt, dann muss ich den Nutzer, bevor ich ein solches Instrument ausgebe, darüber informieren, wie funktioniert das überhaupt. Also der Nutzer soll kundig gemacht werden, selber quasi Datenschutz für sich selber zu gewährleisten, indem er überhaupt versteht, wie geht das und nicht mit irgendeinem Gerät rumläuft, was wahnsinnig gefährlich für ihn ist und er gar nicht weiß, wie das geht. Das ist der Paragraph 6c BDSG. Auftragsdatenverarbeitung, für viele, glaube ich, oder einige hier auch ein Lieblings- oder Hassthema oder beides, ist eigentlich immer dann relevant, wenn ich als Händler zum Beispiel vor Ort dann ein Kartenauslesegerät habe und da nochmal Daten auch transferiert werden und nicht immer klar ist, wie ist die Hierarchie, wer hat eigentlich eher Zugriff auf die Daten. Jedenfalls, um es ganz kurz nur zu sagen, habe ich da auch einen Datenfluss zwischen dem Lesegerät und zwischen dem Händler und muss möglicherweise, um das rechtskonform machen zu können, einen Vertrag über Auftragsdatenverarbeitung schließen. Das ist mit Hilfe der Anwälte auch gar kein Problem eigentlich. Ich habe es jetzt deswegen auch nochmal aufgenommen, weil jetzt vor kurzem die bayerische Datenaufsicht, eigentlich hat man eher Probleme, wenn man so im norddeutschen Raum tätig ist mit der Datenschutzaufsicht, jetzt wirklich dazu übergegangen ist, drakonische Bußgelder auch zu verhängen. Und das ein Thema ist, was viele lange Zeit auf die leichte Schulter genommen haben, wo wir aber dazu raten, wenn man in diesem Bereich ist, Auftragsdatenverarbeitung, das wirklich rechtskonform zu machen und sich da gut beraten zu lassen vor allem. Es wird sich vieles ändern im Bereich Datenschutz durch die Datenschutzgrundverordnung, von der man noch nicht so richtig sagen kann, was da drin stehen wird. Das ist jetzt auch wiederum erstmal nur ein Schlagwort. Wann die kommt? Wahrscheinlich bald. Aber im Moment gibt es drei verschiedene Versionen. Das Parlament hat jetzt wiederum die Kommissionsversion kommentiert. Nee, umgekehrt, der Rat. Also ohne es vertiefen zu wollen, da ist noch nicht so richtig klar, was kommt. Es gab einen Entwurf der Kommission, der wurde vom Parlament umfassend überarbeitet als zweite Version und der Rat hat jetzt wiederum die Kommissionsversion auch nochmal angefasst, ohne überhaupt auf die, ich glaube 2000 Änderungen waren es vom Europäischen Parlament, darauf einzugehen. Also ich selber traue mir noch nicht zu sagen, was kommen wird. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mogelpackung, egal was man behauptet, weil einerseits gesagt wird, die Datenschutzgrundverordnung stärkt den Datenschutz. Gleichzeitig soll sie aber auch Big Data und die ermöglichen und die Industrie nicht hemmen. Ich glaube, es stimmt beides ein bisschen. Die Rolle der Einwilligung wird gestärkt. Wenn die dann aber erstmal erteilt wird vom Verbraucher, dann können die Unternehmen quasi alles machen. Deswegen ist es stimmt beides und nichts. Jetzt kommen wir aber mal zum ganz konkreten Fall, denn das war jetzt ja der langweilige Jurateil. Die vierte Frage, konkret heißt das per Leven. Und jetzt übergebe ich an Konstantin Wolf.
Schönen guten Nachmittag. Wie angekündigt, Konstantin Wolf mein Name. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Perleven und bin heute hier, um etwas abseits des rechtlichen Kontexts einfach mal ein Praxisbeispiel zu geben, wie Mobile Payment aussehen kann. Vielleicht bevor ich in die Tiefe gehe von dem, was wir machen, einmal kurz ein paar Fakten zu unserer Firma. Wir haben gestartet 2012 mit nichts, wie man so schön sagt. Heißt, die Firma ist jetzt knapp 3,5 Jahre alt. Im März 2012 haben wir angefangen. Wir sind mittlerweile in 11 Märkten aktiv, 10 davon in Europa und in Brasilien als Präsenz in Lateinamerika und sind reguliert als Payment Institution von der FCA in London. Wer sind unsere Kunden? Unsere Kunden sind kleine und mittelständische Unternehmen, KMUs oder SMEs, wie man so schön im Neudeutsch sagt. Davon gibt es mehr als 100 Millionen global. Natürlich in unseren Märkten, in denen wir aktiv sind, sind es aber trotzdem noch eine zweistellige Millionenzahl. Warum brauchen die uns oder welches Problem lösen wir eigentlich? Wir lösen ein eigentlich relativ einfaches Problem und das ist das Problem, Kartenzahlung anzunehmen. Das heißt, in diesem ganzen Kontext von Mobile Payment ist es eigentlich recht, könnte man jetzt argumentieren, recht unspannend, recht wenig radikal und recht wenig disruptive, wie man so schön sagt. Wir bieten eigentlich mit unserer Lösung den Leuten eine Chance, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, Kartenzahlung anzunehmen. Wie das passiert, erzähle ich gleich. Vielleicht noch einmal kurz einen Schritt zurück. Wie definieren wir eigentlich Mobile Payment? Mobile Payment am Ende kann man jetzt Google fragen und kriegt unterschiedliche Antworten. Ist ja auch schon eben viel darüber erzählt worden. Ich kann einfach einmal kurz sagen, wie wir das für uns definiert haben und warum wir uns selber im weitesten Sinne als Mobile Payment Anbieter sehen. Im Grunde sehen wir Mobile, das glaube, da decken wir uns in dem, was vorher gesagt wurde, dahingehend, dass ein Smartphone oder ein Tablet eingesetzt wird in einem Bezahlprozess. So. Das heißt, jetzt kann ich natürlich ein Smartphone und ein Tablet an unterschiedlichen Enden einsetzen. Am Ende ist eine Bezahlung immer eine Frage von der Issuing-Seite und von der Akzeptanz-Seite. Jetzt kann ich ein Smartphone einsetzen, um als Bezahlender zu bezahlen oder als derjenige, der das Geld bekommt, in der Akzeptanz. Wir fokussieren uns in dem, was wir machen, rein auf die Akzeptanz-Seite. Und zwar indem wir mit einer Hardware, die wir liefern, im Zusammenspiel mit einem Smartphone und einem Tablet und einer App, die wir zur Verfügung stellen, eigentlich die klassische Funktionalität eines Kartenterminals widerspiegeln. Also eigentlich statt dem Gerät, das Sie von Rewe an der Kasse kennen, machen wir Smartphone, Tablet plus Hardware, die wir liefern. Diese Hardware, sehen Sie, ist ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel, verbindet sich über Bluetooth mit dem Smartphone und Tablet und erlaubt es Ihnen dann, als kleiner mittelständisches Unternehmen Kartenzahlung anzunehmen. Warum gibt es, und um eine Zahl zu nennen, es gibt einen Research von Mastercard, der sagt, dass knapp 20% aller KMUs weltweit heute Kartenzahlungen annehmen und somit einfach der Markt Stand heute auch in europäischen Märkten, die als sehr entwickelt gelten, was Zahlungsverkehr angeht, im globalen Kontext, auch dort immer noch sehr stark die Unterpenetranz, wenn Sie so wollen, von Kartenzahlungen in KMUs der Fall ist. Es gibt Statistiken aus UK, die sagen, dass 2/3 aller KMUs keine Kartenzahlung annehmen, Stand heute. Warum ist das der Fall? Weil die Bestandsanbieter im Markt am Ende den Markt relativ außen vor gelassen haben, aus unterschiedlichen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Es wäre ein anderer Vortrag. Ich kann Ihnen nur sagen, was wir sozusagen anders machen, um dieses Segment von KMUs zu erschließen. Und im Grunde sind es drei Bereiche, die wir verändern. Das eine ist das ganze Thema Vermarktung. Das zweite ist das ganze Thema Technologie. Das haben Sie eben schon ein bisschen gesehen. Und das dritte ist das ganze Thema Operations, Abwicklung und Kundenbetreuung. Denn im Kern glauben wir, dass das eigentlich drei Kernelemente sind, die man angehen muss, um Kartenzahlungen für kleine und mittelständische Unternehmen an den Mann und an die Frau bringen zu können. Gehen wir auf das erste Problem ein, Vermarktung. Wenn Sie heute versuchen, ein Kartenterminal zu bekommen, dann werden Sie keine klare Aussage über den Preis finden, wenn Sie online einfach das eingeben bei Google und suchen Kartenakzeptanz. Die Vermarktung von Kartenakzeptanz ist geprägt von Langfristverträgen, recht undurchsichtigen Preisstrukturen mit monatlichen Grundgebühren, Mindestumsätzen, Einmalgebühren zur Anmeldung. Also eine Preisliste hat schnell die Schriftgröße 8 und hat 24 Preispunkte auf der DIN A4-Seite. Und wenn Sie jetzt ein kleiner Unternehmer sind, ob jetzt ein Taxifahrer oder ein Friseur, der einfach nur gerne Zahlung annehmen will, ist das recht konfus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Plus, Sie haben wahrscheinlich auch keine Lust, sich 24 oder sogar 48 Monate zu verpflichten, 30, 40 Euro im Monat zu zahlen. Das heißt, wir haben gesagt, lass uns doch diesen Teil einfach mal einfach machen. In dem Sinne, dass wir sagen, es gibt eine begrenzte Anzahl von Preispunkten, die jeder versteht. Das ist immer ein prozentuales Disagio pro Transaktion. Es gibt keine Grundgebühr, keine Fixkosten, es gibt keine Mindestumsätze. Es ist einfach verständlich für jeden, wie viel ich eigentlich zahle. Und ich zahle nur, wenn ich es nutze. Das heißt, es ist rein transaktionsbasiert, ohne Grundgebühr, Mindestumsätze und Ähnliches. Das Zweite ist dann natürlich, wie komme ich eigentlich an den Kunden ran oder wie gewinne ich den Kunden? Das klassische Modell ist Direktvertrieb. Das heißt, Feet on the Street, Klinken putzen auf gut Deutsch und Verträge kloppen. Die Akzeptanz oder die entsprechenden Akquisekosten in diesem Modell der Vermarktung sind extrem hoch. Wenn Sie heute einen Direktvertriebler für Payment incentivieren wollen, dann zahlen Sie dem 150 Euro für einen Vertrag, ungefähr. Mal auch 100, vielleicht auch 200, je nachdem. Wenn Sie das schaffen wollen, dann, klar, das können Sie natürlich einfach schaffen, wenn Sie über 24 Monate oder 48 Monate immer 30 Euro im Monat bekommen, garantiert. Wenn Sie aber ein rein transaktionsbasiertes Pay-as-you-go-Modell haben, können Sie nicht 100 Euro Kundenakquisekosten ausgeben. Das schaffen Sie aus der Cashflow-Seite nicht und das ist auch wirtschaftlich nicht sinnvoll. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben einen anderen Kanal aufgebaut, um unsere Akzeptanzlösung an kleine und mittelständische Unternehmen zu verkaufen und zu vermarkten, indem wir über Partner gehen. Das sind oft sind es Großhändler, Sie sehen ein paar bekannte Marken, jetzt mal wie Metro als Cash-and-Carry-Großhändler, also für Lebensmittel im Bereich Hotel, Gastro, aber auch Bürobedarf wie Staples, wo der klassische KMU seinen täglichen Bedarf an Dingen, die er braucht für sein Geschäft, einfach deckt. Und in diesem Zusammenhang dort verkaufen wir unser Gerät als Produkt in einem klassischen Karton, einfach zum Mitnehmen, als Mitnahmeprodukt, das ich kaufe, mich danach bei uns online registriere und mein Gerät mit dem Account verbinde und Kartenzahlung annehme. Das heißt, wir haben die Customer Journey insofern verändert, dass der Kunde erst sein Gerät kauft, schon was in der Hand hat und danach sich bei uns anmeldet über diese Partner und nicht wie bisher von einem Direktvertriebler einen Papiervertrag kriegt, dann ein paar Wochen wartet und am Ende das Gerät installiert bekommt und live ist. Das heißt, bei uns hat man sofort was in der Hand und kann auch relativ schnell loslegen. Das zweite Thema ist natürlich das ganze Thema Technologie. Wir haben sehr viel Kosten rausgenommen, nicht nur aus der Vermarktung, sondern auch aus der Technologie. Ein klassisches Kartenterminal kostet im Verkauf ungefähr 500 Euro. Das, was Sie so kennen von den Kassen dieser Welt. Unseren Kartenleser verkaufen wir einmalig an unsere Kunden für 79 Euro. Das heißt, dadurch, dass wir natürlich viel der Software und der ganzen Dateninfrastrukturverarbeitung auf das Smartphone und Tablet ziehen, von dem wir ausgehen, dass es erstmal da ist und dass es nicht extra angeschafft werden muss, haben wir halt eine andere Kostenbasis geschaffen auf der Hardware. Und natürlich ist es auch so, dass die Rechnungspower eines Smartphones und Tablets ungefähr den Stand von PCs von 2010 hat. Das heißt, oder Laptops von 2010, um genau zu sein. Das heißt, das, was so ein Smartphone kann, am Ende als Minicomputer, geht natürlich deutlich über das hinaus, was ein klassisches Kartenakzeptanzgerät, ein Terminal heute kann. Und sie haben natürlich ein deutlich stärkeres Ökosystem an anderen Leuten, die andere Applikationen an den Markt bringen, die sie am Ende sehr stark miteinander vernetzen können, weil es einfach diesen Standard jetzt auf Android oder auch auf iOS gibt, über den sie es schaffen, Integration zu bauen, dass sie Lösungen wie zum Beispiel eine Kassenlösung auf Tablet-Basis und Zahlung sehr nett und sehr einfach und charmant und standardisiert miteinander zu verknüpfen, ohne dass es immer tailor-made bespoke Entwicklungen sind, die sie im Einzelfall durchführen müssen. Das heißt, sie schaffen eigentlich nicht nur günstigere Kosten, sondern sie schaffen auch mehr Funktionalität, weil sie durch dieses Ökosystem an Apps, die es gibt mittlerweile in der Welt, an Applikationen auch für KMUs, sehr schöne Integrationen schaffen können, als Beispiel, wie gesagt, mit Kassenlösungen oder auch anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel Taxi-Buchungssysteme und Ähnlichem, die einfach einen deutlich höheren Mehrwert bieten, als nur die reine Abwicklung der Kartenzahlung. Dann haben wir als letzten Teil eigentlich uns das ganze Thema Abwicklung und Operations angeguckt und gesagt, das Ganze muss man doch automatisieren können. Wenn Sie heute sich anmelden für einen Kartenterminal, ist der Industrieschnitt ungefähr 6 Wochen, kann man sagen. Wenn es langsam dauert, 8, wenn es schnell geht, ist 4. 6 bis 8 ist ein bisschen too much, aber 4 bis 6 Wochen ist schon normal, bis Sie das Terminal wirklich bei sich im Geschäft stehen haben. Das sind mehrere Faktoren, die damit einhergehen, aber ist am Ende getrieben durch viele Einzelschritte in dem Prozess. Fängt an damit, dass Sie einen Papiervertrag unterschreiben müssen, den Sie hin und her schicken, dass jemand vorbeikommt, Ihnen das Terminal immer installiert. Geht darüber weiter, dass der gesamte Risikoprozess komplett manuell ist. Das heißt, jemand guckt sich Ihr handausgefüllten Vertrag an und sagt eventuell, ich kann das nicht lesen, was ist denn das genau? Und dann gibt es einen Risikoprozess, dann werden notarisierte, beglaubigte Kopien angefragt von Dokumenten zur Gewerbeanmeldung und ähnliche Themen. Das Ganze kann man auch alles etwas schlanker handhaben und etwas stärker automatisiert abwickeln. Und das haben wir gemacht und somit schaffen wir das sogar im besten Fall, einen Händler am gleichen Tag noch mit einem Kartenlesegerät auszustatten und auch am gleichen Tag noch Kartenzahlungen entgegenzunehmen. Und das natürlich in der Verfügbarkeit, die man schafft und in der Art, wie Leute sich anmelden und der Zugang, nehmen sie extrem viel Barrieren. Sie nehmen Barrieren darüber, dass ich es mir einfach kaufen kann bei Staples. Sie nehmen Barrieren, dass ich mich in 5 Minuten anmelden kann online und am gleichen Tag noch anfangen kann, Kartenzahlungen entgegenzunehmen. Machen einfach den Gesamteinstieg deutlich einfacher für den Merchant oder für den KMU, um Kartenzahlungen anzunehmen, indem sie Vermarktung, Operations und auch am Ende die Technologie dort vereinfachen. Letztendlich haben wir noch ein Thema, nämlich Kundenservice, was auch eine Sache ist, die in der Payment-Industrie war lange Zeit immer das Mantra, naja, wenn der einmal läuft, dann läuft er. Wenn ich einmal ein Terminal installiert habe, dann ist der Kunde da, dann gibt es eine automatische Verlängerung, das kennen wir alle aus dem privaten Bereich, bei Mobilfunkverträgen und Ähnlichem, und dann läuft das Ding einfach. So, und das funktioniert auch bei solchen vertragsbasierten Modellen, funktioniert aber nicht, wenn ich davon ausgehe, dass ich Kunden habe, die ein technisches Produkt nutzen und das erste Mal Payment akzeptieren. Die 80-90% unserer Kunden akzeptieren Kartenzahlung das erste Mal. Ja. Das heißt, die haben ein Finanzprodukt und ein technisches Produkt, das sie verkaufen. Das ist natürlich im Kern erstmal beratungsintensiver als eine Schuhretour im Internet. Heißt, sie müssen natürlich sehr stark in Kundenservice aus unserer Sicht investieren, gerade wenn sie ein transaktionsbasiertes Vergütungsmodell haben. Somit haben wir eigene Muttersprachler im Kundenservice, also eigen im Sinne von uns angestellt, das wird nicht outgesourced, die werden von uns trainiert und haben eine gewisse Passion für die Firma, weil sie einfach für das Produkt stehen und dafür arbeiten und jeden Tag wieder Leute dafür begeistern wollen, unser Produkt zu nutzen. Und neben dieser humanen Komponente, wie ich das so schön nenne, gibt es natürlich noch den Datenteil darunter. Das heißt, wir haben über die ganzen Daten, die wir über die Zeit gesammelt haben, schaffen wir es recht gut, mit statistischen Modellen Verhaltensweisen uns anzuschauen und zu sehen und zu merken, wenn jemand stark von dem abweicht, was wir erwarten würden. Das hilft natürlich auch auf der Risikoseite, hilft aber auch auf der ganzen Seite, wenn ich mir anschaue oder wenn ich versuchen möchte, sehr nah an meinem Kunden zu sein und proaktiv auf den zuzugehen, wenn ich das Gefühl habe, er hat Probleme, anstatt zu warten, bis ich sehe, dass er keine Transaktion mehr macht und dann zu sagen, oh, seit 2 Monaten machen Sie gar nichts mehr, was ist denn los? Bis dahin ist das schon lange weg. Das heißt, wenn Sie so einen Monatsschnitt machen und am Ende des Monats mal gucken wollen, wer die letzten 30 Tage nichts gemacht hat, dann sind Sie schon zu spät dran, dann ist das Ding gelaufen. Das heißt, da müssen Sie deutlich näher am Kunden sein und das schaffen wir halt über Daten und über statistische Modelle, die wir im Laufe der Zeit entwickeln konnten, anhand der Masse an Daten, die wir haben, um da einfach deutlich proaktiver auf Leute zuzugehen. Was für uns in Summe sehr gut funktioniert, um einfach Churn niedrig zu halten und Kundenzufriedenheit am Ende hochzuhalten. Und das ist im Kern eigentlich das, was wir machen. Kartenakzeptanz für kleine Unternehmen, indem wir Vermarktung, Operations und Technologie verändert haben, also 3 wesentliche Säulen des Geschäftsmodells, um das Ganze einfacher zugänglich für KMUs anzubieten, um diese Unterdeckung im Markt, die es gibt, zu lösen und somit einfach mehr Akzeptanz für bargeldlose Zahlungen in Form von Karten zu ermöglichen. Und das ist für uns Mobile Payment. Andere Leute sagen, es ist es nicht, aber am Ende, in unserer Definition, ist es das.